Ich habe immer gedacht, Flüchtlinge aus Syrien haben eine echte Chance, erstmal in Europa zu bleiben. Und jetzt das.
Human Rights Watch. Türkei schießt an Grenze auf syrische Flüchtlinge, die vor dem islamischen Staat, dem IS, fliehen. Ein Artikel vom letzten Monat.
Human Rights Watch, ist das sowas wie Amnesty International?
Human Rights Watch ist eine unabhängige US-amerikanische Menschenrechtsorganisation.
US-amerikanisch und dann unabhängig?
Human Rights Watch nimmt kein Geld vom amerikanischen Staat, sondern finanziert sich nur über Spenden und Stiftungsgelder.
Ich finde es schrecklich. In dem Artikel steht, dass die syrischen Flüchtlinge, auf die die Türkei geschossen hat, aus der Grenzstadt Aleppo kamen und vor dem IS geflohen sind.
Die Türkei hat dort an der Grenze eine 300 Kilometer lange Mauer gebaut.
Die Flüchtlinge hatten wohl die Grenze erreicht, konnten sich aber wegen der Mauer nicht in Sicherheit bringen.
Und die türkischen Sicherheitskräfte sollen von einem Berg herab vor die Füße der Flüchtlinge geschossen haben, sodass sie in Panik wieder zurückgelaufen sind.
Das ist unglaublich. Aber sag mal, Syrien, wer kämpft eigentlich dagegen wen? Ich blicke einfach nicht mehr durch.
Da bist du nicht der Einzige. Du erinnerst dich doch an den arabischen Frühling.
Ja, da gab es doch in Ägypten die großen Demos gegen den, wie hieß er noch?
Mubarak. Hosni Mubarak.
Und diese Demos, die gab es auch in anderen Staaten, in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel. Aber wie war das in Syrien? Keine Ahnung.
Syrien, eine sozialistische Volksrepublik mit dem Präsidenten Bashar al-Assad?
Assad, klar, der Name wird ja dauernd genannt. Mal muss er gehen, mal ist er das kleinere Übel.
In der syrischen Stadt Dara hatten Schüler die Slogans des arabischen Frühlings auf die Häuserwände gemalt.
Das hat dem Assad wohl nicht gefallen.
Die Schüler wurden festgenommen, vermutlich gefoltert. Und im März 2011 kam es dann nach dem Freitagsgebet zur ersten großen Protestdemo. Die syrische Polizei hat geschossen, Menschen sind gestorben und das Begräbnis wurde dann wieder eine große Demo. Der Beginn eines landesweiten Aufstandes gegen Assad.
Aber die Demos, waren die denn friedlich?
Die Protestierenden hatten sich in ganz Syrien zu Bürgerkomitees zusammengeschlossen und diese wieder zu zwei großen Netzwerken. Und beide Netzwerke haben sich zum gewaltlosen Widerstand gegen Assad bekannt.
Und was ist mit der Freien Syrischen Armee? Die gibt es doch auch in Syrien.
Viele Soldaten der syrischen Streitkräfte sind mitsamt ihren Waffen desertiert und haben die Freie Syrische Armee gebildet und die hat sich dem Aufstand angeschlossen.
Ja, da war es wohl aus mit der Gewaltfreiheit.
Hinzu kamen noch andere mit Waffen gut ausgerüstete Gruppen, wie die Al-Nusra-Front, Al-Qaida und der Islamische Staat.
Der Islamische Staat, das ist doch eine Mörderbande.
Aber er soll zunächst den USA sehr gelegen gewesen sein, so Robert F. Kennedy.
Die Kennedys, die wurden doch umgebracht. Der John F. Kennedy und auch sein Bruder, wie hieß der noch?
Der hieß auch Robert F. Kennedy, auch Bobby Kennedy genannt. Ein Araber hat ihn 1968 in einem Hotel in Los Angeles erschossen. Und der Sohn von Bobby Kennedy, das ist der Robert F. Kennedy, den ich meine.
Der muss aber einen Hass auf die Araber haben, wenn die seinen Vater umgebracht haben.
Ganz im Gegenteil. In einem langen Artikel fragt er sich, warum die Araber die USA in Syrien nicht wollen. Jetzt will ich dir nur von dem Thousand Pass North Dome Gasfeld erzählen, mit dem weltweit größten Naturgasvorkommen.
Was hat das mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun? Krieg um Gas?
Zwei Drittel des Feldes liegen in Katar und ein Drittel im Iran.
Und Katar? Das ist doch diese kleine Halbinsel am Persischen Golf.
Katar wollte für das Gas eine Pipeline bauen. Und zwar durch Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien und die Türkei, um die EU mit Gas zu beliefern.
Prima, da kann uns Russland nicht den Gashahn abdrehen.
Und die USA waren auch an der Pipeline interessiert, denn sie unterhalten in Katar zwei wichtige Militärbasen und das US-Hauptquartier für den Mittleren Osten.
Und diese Pipeline hätte auch Russlands Wirtschaft geschwächt.
Aber Bashar al-Assad hat sich geweigert, die Pipeline durch Syrien bauen zu lassen. Vielmehr unterstützte er eine islamische Pipeline, die vom Iran durch Syrien bis zum Mittelmeer gehen sollte, aber nie gebaut worden ist.
Und die Katar-Pipeline wurde wegen Assad auch nicht gebaut? Das ließen die USA bestimmt sich nicht gefallen.
Schon 2009 haben die USA einen sunnitischen Aufstand gegen Assad geplant, um ihn zu stürzen. So Robert F. Kennedy unter Berufung auf geheime Quellen, die WikiLeaks veröffentlicht hat.
Um damit den Weg für die Katar-Pipeline freizumachen? Aber wieso einen sunnitischen Aufstand?
Assads Familie gehört zu den Aleviten. Das ist eine muslimische Strömung aus dem schiitischen Lager. Schon 2009 hat die CIA mit der Finanzierung von oppositionellen Gruppen in Syrien begonnen, so WikiLeaks.
Also vor den Bürgerprotesten, von denen du eben erzählt hast. Aber die USA haben doch nicht den IS, den Islamischen Staat, finanziert.
Die USA, Frankreich, Katar, Saudi-Arabien, die Türkei und Großbritannien haben sich zu der Allianz der Freunde Syriens zusammengeschlossen. Und die Freunde Syriens haben die Freie Syrische Armee unterstützt und radikale sunnitische Dschihadisten aus der Region bewaffnet, trainiert und finanziert, um Assad zu stürzen.
Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Dank der Unterstützung durch die USA sind die Salafisten, die Muslimbrüderschaft und der IS die wesentlichen Akteure des Aufstandes in Syrien, so eine Studie des US-amerikanischen militärischen Abschirmdienstes aus 2012.
Da war es wohl aus mit dem gewaltfreien Kampf gegen Assad.
Erst nachdem der IS westliche Soldaten öffentlich enthauptet hat, bekämpfen die USA auch den IS, wollen aber weiterhin den Rücktritt Assads, während Russland zwar auch den IS bekämpft, aber Assad auch militärisch unterstützt, auch wegen Tartus, dem einzigen Mittelmeerstützpunkt der russischen Marine in Syrien.
Jetzt kommt Antons neuer Präsidentenbericht, die neuesten Ergebnisse für die Wahl in den USA.
Anton, wo bleibt denn heute dein Schwung?
Schwung? Dazu muss ich sagen, dass es immer weniger zu berichten gibt. Die meisten Vorwahlen sind schon vorbei. Bei den beiden großen Parteien sind es nur noch wenige Kandidaten. Die meisten haben aufgegeben.
Aber es gibt doch noch einige Kandidaten. Oder hat ja vielleicht keiner mehr Lust, Präsident zu werden?
Vorn ist nur der Trump bei den Republikanern, die Clinton bei den Demokraten. Daran hat sich ja nun schon einige Zeit nichts verändert.
Bis zu den Conventions sind es noch mehrere Monate. Kann sich bis dahin nicht doch noch einiges ändern?
Es gibt noch Vorwahlen in Oregon und Neu-Mexiko. Die haben keine große Bedeutung. Aber danach kommt noch die Wahl in Indiana und dann noch Kalifornien, die beide viele Delegierte haben und die vermutlich dem Trump und der Clinton zufallen werden.
Und wie ist der Stand im Moment?
Nach den Vorwahlen in 5 Staaten im Nordosten der USA sieht das so aus. Bei den Demokraten werden 2.382 Stimmen gebraucht, um ohne weitere Diskussion, ohne weitere Wahl zum Präsidentschaftskandidaten zu werden.
Findet denn in einem solchen Fall überhaupt eine Convention statt, wenn alles klar ist?
Natürlich, denn die Kandidatin muss doch gebührend gefeiert werden zur Motivation der Wähler. Also das wären bei 2.382 Stimmen. Die Clinton hat jetzt 2.159, der Sanders hat nur 1.370.
Wie sieht das bei den Republikanern aus?
Dort werden nur 1.237 Stimmen für eine Sofortnominierung benötigt. Der Trump hat jetzt schon 920, der Cruz 560 und Kasich 153.
Was passiert eigentlich, wenn keiner das Sofortziel erreicht?
Nur dann werden auf der Konvention weitere Befragungen und weitere Wahlen durchgeführt. Was dann genau passiert, kann keiner vorhersagen.
Und was meinst du? Geht das so weiter mit Trump und Clinton vorn bis zu den Conventions?
Möglich ist das schon, aber bei den Republikanern sind doch viele der Meinung, dass sie den Immobilienverkäufer Trump nicht unbedingt als Kandidaten haben wollen.
Das hört man sogar bei uns auf der Straße.
Und da haben sich die beiden anderen Republikaner, Cruz und Kasich, geeinigt, dass sie nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander gegen Trump antreten.
Und wie soll das geschehen?
Einfach, Kasich macht keine Veranstaltung mehr in Indiana, Cruz keine mehr in Oregon und in Neu-Mexiko.
Ja und?
Bisher hat jeder nur auf die Zahl 1237 geschaut. Die magische Zahl für die Sofortnominierung.
Ja, die ist doch wichtig.
Aber bei der derzeitigen Situation sind die Wahlvorschriften der Staaten, wo noch Vorwahlen sind, genauso wichtig.
Na, die werden die Situation kaum ändern.
Mit ein wenig Glück vielleicht doch.
Nun sag schon, wie diese Wahlvorschriften das Ergebnis doch noch beeinflussen sollen.
Indiana hat 57 festgelegte Delegierte und die werden nach dem Prinzip The Winner Takes Them All verteilt. Wenn ein Kandidat im ganzen Staat gewinnt, dann bekommt er alle 57 Stimmen. Wenn er aber nicht im ganzen Staat gewinnt, dann bekommt der Gewinner in einem Wahlbezirk alle Stimmen des Wahlbezirks.
Das ist ja ziemlich kompliziert. Heißt das, dass dann in einzelnen Wahlbezirken die Delegierten für einen anderen Kandidaten als Trump stimmen sollten?
Ja, das heißt es. Und das ganz besonders, weil Kasich und Cruz ihren Plan weit bekannt gemacht haben. Sie hoffen auf Wähler der Republikaner, die Trump nicht mögen, dass sie einen ihr Wahlbezirk in ihre Hand bekommen können und damit Trump die magischen 1237 nicht erreicht.
Und bei der Convention wird noch einmal alles neu aufgerollt?
Ja, dann wird wieder diskutiert und wieder gewählt.
Und was ist denn in Oregon und in New Mexico?
Da diese beiden Staaten ihre Delegierten proportional der Stimmen auswählen, wirkt sich das dort nicht so aus. Übrigens, bei den meisten Wahlen der Republikaner, die proportional sind, wird zur Vereinfachung das folgende Verfahren angewandt. In jedem Wahlbezirk bekommt der Gewinner zwei Delegierte, der Zweitplatzierte einen Delegierten.
Na, das ist aber nicht proportional. Jedenfalls nicht richtig.
Aber das Verfahren ist einfach und ohne Mathematik zu bewältigen.
Da bin ich aber nun sehr gespannt, ob Kasich und Cruz tatsächlich den Trump verhindern werden.
Der hat aber auch schon gemerkt, dass er mit seiner bisherigen Art, zumindest bei der Bevölkerung, nicht durchkommen wird.
Wieso? Hat er sich geändert oder haben die Zeitungen das bemängelt?
Da zum Beispiel die Huffington Post eine einstündige Rede von Trump genau untersucht. Sie haben in dieser Stunde 71 Lügen oder zumindest Unwahrheiten gefunden.
Das ist ja mehr als eine Lüge pro Minute.
Sie haben ihn dann auch Baron Trumphausen genannt, analog zu dem Baron Münchhausen, der ja auf einer Kanonenkugel geritten sein soll.
Dann ist Trump als Präsidentschaftskandidat völlig ungeeignet.
Umso erstaunlicher war es bei Trumps Rede über seine Außenpolitik. Schon äußerlich versuchte Trump den Eindruck eines Gentlemans zu machen. Er las den Text vom Teleprompter ab, blieb alle Zeit freundlich, keine Ausfälle, keine eindringlichen Gesten.
Das ist ja kaum zu glauben. Und was war denn der Inhalt?
Keine Mauern gegen Mexiko, die die Mauer selbst bezahlen sollten, keine Ausweisung aller Muslime, aber ruhig und freundlich.
Was war ihm denn besonders wichtig?
Gleich am Anfang sein Motto, Amerika zuerst. Anstatt Militärpolizist zu sein, besser die eigene Infrastruktur modernisieren. Der IS wird durch Zauberhand besiegt, das amerikanische Militär bekommt... Ja, brav, Frieda, Militär gehört abgeschafft.
Das amerikanische Militär bekommt?
Bekommt viele zusätzliche Milliarden, aber woher? Das hat er nicht gesagt.
Und was ist international, zum Beispiel mit der NATO?
Die NATO wird aufgekündigt, wenn sich die anderen NATO-Mitglieder nicht mit 2% des Bruttosozialprodukts an der Finanzierung beteiligen. Was ist denn los, Friederike? Du bist plötzlich so unruhig.
Da ist eben ein neuer Newsletter in meinem Briefkasten angekommen. Sehr ungewöhnlich.
Dann hol ihn doch mal her.
Hier ist für dich und ganz eilig steht drauf.
Ja, von der New York Times, 3. Mai 2016. Ted Cruz suspends his campaign for president. Also, Ted Cruz gibt seine Kampagne auf.
Warum denn das und so plötzlich?
Ja, hier steht es. Ted Cruz beendete seine Kampagne, weil seine Verluste in Indiana jede Chance zerstört haben, dem Mr. Trump die Nomination zu verweigern.
Also wird der Trump mit den Stimmen aus Indiana und den noch folgenden Vorwahlen wie in Kalifornien die magische Zahl von 1237 Stimmen erreichen und damit der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentenwahl sein. Schrecklich, dieser Kerl. Und der wird dann eventuell Oberbefehlshaber des Militärs. Gut, Frieda, Militär gehört abgeschafft.
Und mit dieser neuen Nachricht endet die heutige Ausgabe von Antons Präsidentenbericht und von Friederikes Widersprüchen April 2016.